Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
Suchen Sie den Frühling? Im Sarntal finden Sie ihn, und zwar bei jedem Wetter. Sie müssen nur Schloss Runkelstein besuchen. Am Nordrand von Bozen thront die mittelalterliche Burg auf einem 80 Meter hohen Porphyrfelsen hoch über der Talfer und bewacht den Eingang ins Sarntal. Im Palas von Runkelstein ist der größte profane Freskenzyklus des Mittelalters erhalten, darunter die berühmten Frühlingsfresken. Kustos Armin Torgler zeigt sie uns.
Also wir befinden uns hier jetzt im Westpalast, im sogenannten Turniersaal. Die Malereien sind um das Jahr 1395 entstanden, die beiden Szenen des Ballspielers und des Reigentanzes. Der Reigentanz zeigt uns Damen und Herren sich an der Hand haltend durch eine grünende Landschaft tanzen. Zur Begleitung sind zwei Lautenspieler und man hat sich im Frühjahr natürlich gefreut, dass der lange Winter vorbei ist. Es gibt also das Erwachen der Natur, das Erwachen auch des einen oder anderen angenehmen Gefühls und das hat man natürlich gefeiert und das ist da dargestellt.
Duftige Blütenfülle in und rund um Runkelstein. Im Hintergrund die noch schneebedeckten Sarntaler Alpen. Gleich hinter der trutzigen Burg führt eine wilde, enge Porphyrschlucht ins Sarntal. Wo es früher nur Saumpfade gab, windet sich heute eine schmale Straße hinauf in den Sarner Talboden. Eine unzugängliche Schlucht im Süden, ein hoher Pass im Norden. Von Sterzing aus führt der Weg nur über das 2200 Meter hohe Penserjoch ins Sarntal. Die Topographie bedingt den Charakter des Tals, abgeschieden und authentisch.
Der Sarner ist schon mal ein ganz eigener Menschenschlag, der sehr viel auf Tradition hält. Bei uns wird eben die Tracht getragen, nicht wegen dem Tourismus, sondern weil es einfach zu uns gehört.
Der Sarner-Dialekt wird ja überall in Südtirol wiedererkannt. Da sagt jeder, hopp, du bist ein Sarner. Das ist ein bisschen ein kerniger Dialekt, ein grober. Auf der einen Seite sehr lieblich, weil ein Sarner, wenn er redet, eigentlich fast immer verschmitzt lacht.
Dass das Tal so wunderbar dünn besiedelt ist und keine modernen Hotelklötze rumstehen, das ist schon sehr erholsam.
Es ist abgelegen und ein bisschen zurückgeblieben im guten Sinn, da das was sagen, ein bisschen starter noch.
Also wir sind eine sehr große Fläche. Wir sind ja nach Rom die zweitgrößte Gemeinde von ganz Italien. Wir haben momentan 670 Kilometer markierte Wanderwege. Die Sache, die halt bei uns jetzt ist, dass wir halt ein bisschen wenig Hütten haben. Und dementsprechend einsam ist das auch.
Ich gehe ja seit 40 Jahren ins Gebirg. Und wir beide sind das erste Mal hier in die Sandhalle. Und man ist ganz allein. Gebirge, wo so wenig los ist, gibt es kaum.
Wunderschön ist es da, wenn die Alpenrosen blühen.
Anfang Juni, da ist die Auswahl an Wildkraut am größten. Der Natur erwacht, dann hört man die Bäche rauschen. Und auf den Almen hört man wieder die Kuhglocken. Das ist herrlich, das ist ein tolles Feeling.
Das Sarner Feeling oder anders gesagt Entschleunigung zwischen Kult und Kunst, Magie und Marginalien, Natur und Numinosem. Dazu gehören kulinarische Eigenheiten wie Striezel, Mezet und Henkel, Kunsthandwerk wie Federkielstickerei und Sarner Besteck, Sagen von goldenen Kegeln und Nörgelen, uralte Latschen und stornerne Mandel. Die stehen zu Hunderten auf der Hohen Reisch, einem vorchristlichen Kultort und sagenhaften Hexentanzplatz am Übergang vom Sarn ins Etschtal. Der Weg führt an der Auener Alm vorbei und die beiden jungen Hüttenwirte Christa Nussbaumer und Christian Unterholzner staunen manchmal über die Besucher.
Manche mit Himalaya-Ausrichtung und Klettergurt, wir haben alle schon gesehen.
Genau.
Von den Sandalen bis zum Klettergurt war alles dabei. Vor 20, 30 Jahren, da waren nur 50 Stück oder so und jetzt sind ja Tausende.
Es ist ziemlich bebaut, aber ich staune allem wieder, dass sie Steine finden, um noch welche zu bauen.
Die stornernen Mandel, aus der Ferne eine Hochfläche mit futuristischen Antennen, aus der Nähe eine Spielwiese mit Michelin-Männchen aus Granit und Porphyr, mickrig bis mannshoch und ein magischer Anziehungspunkt für viele Wanderer.
Beeindruckend, also ich habe sowas noch nie gesehen. Je nach Wetter hat es einen ganz unterschiedlichen Eindruck. Also heute ist sicher nicht so mystisch, wie wenn es neblig und windig und kreislich ist.
Fantastico. Sembra d'essere in paradiso.
Ja, es hat was Mystisches, beruhigend.
Ja, wir haben uns gerade auch eine steinerne Mandel gebaut. Eine kleine, aber feine. mir gefällt es einfach, dass man da einen 360 Grad Rundumblick hat.
Sarntaler Alpen, Zillertaler, Dolomiten, Brenta, Ortlergruppe Ötztaler. Bei den stonnernen Mandeln geht einem das Herz auf. Für viele Einheimische sind sie aber auch ein alpiner Kraftplatz.
Ja, die Kraft für den Alltag.
Ich kann mir vorstellen, wenn ich da allein war jetzt und ein bisschen Nebel war, dann darf ich meinen Hexentanz machen, ja.
Irgendwie so archaisch und irgendwie auch tibetanische Verbindungen, die Steine. So schwer und auf der einen Seite das Weite, die Offenheit nach oben. Es ist jedenfalls ein sehr magischer Platz auch.
Wenn man wirklich was Besonderes erleben will, dann muss man das Panorama weglassen, dann muss man bei Nebel hochgehen, weil dann spürt man irgendwas sehr Interessantes.
Meint Heinrich Schneider. Zusammen mit Schwester Gisela und Mutter Resi führt er auf halber Höhe zwischen Sarntein und den stornernen Mandeln den Auener Hof, Berghotel und Italiens höchstgelegenes Sternerestaurant. Französisch inspirierte Gourmetküche mit Wildkräuteravantgardismus. Bärlauch und Brunnenkresse, Kapuzinerblüten und Girsch sind ja längst keine Neuheiten mehr auf dem Teller. Heinrich Schneider aber tischt ausgefallene Wildkräuterkreationen auf. Mit Leimkraut oder Vogelmiere, gefüllte Auberginen mit Pimpinelle, Selchkarree mit Sauerklee, Wildente mit Heidekraut, Stockfisch mit Grasasche, Malzravioli im Erdefond oder Hefespaghetti mit Heublumenschaum und Schafgarbe.
Also Spaghetti mit einem Nudelteig mit Hefezusatz. Und dieser Hefegeschmack in Kombination mit der Schafgarbe, die ich abpflücke, die ganz feinen Blätter, gebe ich dazu. Dazu gebe ich ein bisschen Orangen- und Zitronenzeste, ein bisschen frisch geriebener Zimt. Das schwenke ich in leicht brauner Butter, ein bisschen Salz und roter Pfeffer. Und darunter gebe ich einen Heuschaum oder Kartoffelschaum.
Heinrich Schneider verwendet Schwarzbeerenöl, serviert Cracker vom Biohafer, Amerita mit Fichtengranité, ein Sorbet von jungen roten Rüben mit Lavendelschaum. Der kulinarische Knüller aber ist das Birkeneis-Dessert.
Ich habe praktisch die Äste abgeschnitten, ich brauche da nicht sehr viel. Das Grüne kommt weg, das wird gestampft, dann mache ich einen Birkenfond mit Wasser. Und mit diesem Birkenfond, Birkenwasser, bereite ich dann das Eis zu. Dazu habe ich eine Gewürzcreme mit Kardamom und wilden Thymian. Das ist eine Art Crème Brûlée. Dann habe ich eine Karamellcreme darunter und ein souffliertes Hefebrot. Das ist die ideale Verbindung zu diesem Birkeneis.
Pionierarbeit auf Gourmet-Niveau in rund 1600 Meter Höhe. Gisela Schneider ist die Sommelier des Hauses und sucht die passenden Weine zu den Wildkräuterkreationen aus.
Der Körner ist ein Wein, der sehr gut auch zu den Kräutergerichten passt, weil er schön fruchtig ist, aber im Vergleich zum Sauvignon nicht zu dominant ist.
Der Auener Hof liegt direkt neben der Sarner Skihütte. Hier wurde Resi Schneider geboren. Sie hatte die Idee eines Berghotels.
Ja, das war immer mein Traum schon als Kind, dass ich hier ein Hotel haben möchte. Und es ist echt in Erfüllung gegangen. Das ist auch ein Glücksfall, dass die Kinder auch wieder zurückkommen.
Wir sind als Kinder hier aufgewachsen. In der Natur waren wir unterwegs. Von dem her war das irgendwie fast logisch, dass wir zurückkehren und hier bleiben.
Ich habe ihnen immer nur gesagt, den Platz müssen wir verteidigen, weil er so schön ist.
Da vorne haben wir dann die Latemar-Gruppe und dann haben wir den berühmten Rosengarten, den Ritten und links die Sarner Scharte.
Die Sarner Scharte ist der markante Berg im Süden des Sarntals. Ein 2460 Meter hoher Felsklotz, der nicht vermuten lässt, dass er auf der Südostseite ganz sanft zur Villanderer Alm hin abfällt. Zum Sarntal hin beeindrucken dagegen die nahezu senkrecht abstürzenden Felswände. Zur Zeit der Schneeschmelze hat der Berg einen ganz besonderen Reiz, verrät Gregor Wenter.
Wenn man unter diesen Felswänden steht mit einem Abstand von 20 Metern, da ist genau eine Rinne, wo dieser Schnee dann reinfällt. Das ist einfach ein Schauspiel. Die Sarner selber gehen immer mehr auf die Schacht herauf. Wir haben mittlerweile da insgesamt 14 Kletterrouten durch die Felswände rauf. Das geht, glaube ich, von 4 bis 8 plus. Und sonst gibt es den Normalweg. Und trotzdem, wenn man hochgeht, man trifft, also ich das letzte Mal habe ich 4 Leute getroffen. Das ist halt schon toll.
Ein Gipfel, der Scharte heißt. Auch das ist eine Sarntaler Marginalie. Einen zutreffenden Namen hat dagegen das Sarntaler Weißhorn, obwohl es eigentlich ziemlich bunt ist. Grauer Schiefergneis, heller Kalkstein und roter Trias.
Gescheit anstrengend. Es geht am Anfang und am Schluss ist ein gravottischer Anstieg. Also am Schluss geht es irgendwie nochmal so finale 150 Meter, 200 Meter rauf. Aber richtig steil.
Das 2700 Meter hohe Sandthaler Weißhorn ist das Wahrzeichen im nördlichen Talschluss und zugleich der Höhepunkt der Sandthaler Hufeisentour, einer siebentägigen alpin anspruchsvollen Umrundung des Sandtals. Ein Stützpunkt auf dieser Tour ist die Flaggerschartenhütte, ehemals Marburger Hütte. Ein hochalpines Kleinod mit himmelblau und schneeweiß gestreiften Fensterläden im düsteren Urgestein.
Ja, ich bin zum ersten Mal her und mir gefällt es sehr gut. Wir haben gelesen, dass sie zu den urigsten Hütten eigentlich zählt.
Ja, und die überhaupt da neben der See, also sie liegt wirklich schön. Also sagen wir, der Anstieg ist ein bisschen streng, aber ich glaube, der zahlt sich auf jeden Fall aus.
Schon allein des Panoramas wegen. Hüttenwirt Manfred Niederkofler erklärt es.
Jetzt links rüber sieht man Großglockner. Rechts vom Großglockner Richtung Bustertal ist der Schneebige Nock, das Rieserferne Gebirge. Und dann weiter hinten noch sieht man drei Schusterspitzen, die Dolomiten, Beitlerkofel, Heiligkreuzkofel, dahinter die Tofana, den Antelau.
Ein Augenschmaus. Ins Auge fallen aber auch die goldgelb leuchtenden Flaschen auf der Hüttenterrasse, selbst angesetzter Latschenschnaps.
Die Zapfen, die werden zerschnitten und in die Flasche gegeben. Ich gebe dann noch immer von den violetten Blüten etwas rein, wenig Zucker und ein bisschen von den braunen Blüten noch, damit es ein bisschen eine dunklere Farbe gibt. So mindestens an der Sonne jetzt, Sonnentage, 3 Wochen und 2 Wochen Ruhe sollte er dann noch haben.
Benno und Emil, die beiden Tragesel der Flaggerschartenhütte, bringen das Sarner Gold dann ins Tal und auf dem Rückweg Proviant hinauf. Der Weg führt sie dabei durch ausgedehnte Latschenwälder. Die Latschen sind der eigentliche Reichtum des Tals.
Wieso die Latschen so besonders sind im Sarental, das ist, weil sie da auf sauren Böden wachsen. Sie wachsen auch besonders schnell. In anderen Jurten brauchen sie vielleicht 60 bis 80 Jahre und bei uns zwischen 15 und 25 Jahren ist die Latsche schon wieder auf 1,5 bis 2 Meter Höhe gewachsen. Über 2000 Hektar Latschenbestände ist eine Plage, weil die ganzen Almwiesen zuwachsen.
Gut also, dass die altbekannte Heilkraft der Sarner Latsche eine Renaissance erlebt. In Unterrheinswald im Dornholzer Tal betreibt Philipp Eschqueller eine Latschenölbrennerei. An die 1000 Liter Latschenöl produziert er pro Saison. Der Liter kostet schon mal 100 Euro.
Die Latschen, die weiter im Wald herunten wachsen, die haben auch viel weniger Nadeln. Und das Öl ist auch nicht so hochwertig, als wie wenn man die Latschen nimmt, die zwischen 2000 und 2300 Meter Höhe wächst, ist viel bessere Qualität. Es wird dann fein aufgehäckselt, das kommt nachher in einen Kessel da oben. Das bleibt dann in diesem Behälter ungefähr 8 Stunden lang drinnen. Da kommt der Dampf hinein, der ist Öl gasförmig und zieht es dann heraus. Es wird dann in einer eigenen Kühlanlage wieder abgekühlt und dadurch, dass Öl leichter ist wie Wasser, dann schwimmt es oben auf und dann kann man das eigentlich ganz leicht abziehen. Latschenölbrennereien gibt es da in Sarntal schon ungefähr seit 1900 und früher war das Latschenöl ganz ein wichtiges Produkt. Heutzutage Aspirin hat es früher überall zu Hause Latschenöl gegeben.
Inzwischen ist die Sarner Latsche nicht mehr wegzudenken aus dem Kosmetik- und Wellnessbereich. Shampoo, Duschgel, Peeling, Körpermilch, Seife und Fußcreme sind das eine, Latschenölmassagen und Latschenbad das andere. Bei Sabine Bortolozzi genießen die Gäste das Latschenbad stilecht in alten Holzzubern.
Also das Latschenbad, da gibt man erst dann am Säckchen die Latsche rein, die übergießt man mit heißem Wasser. Das lässt man dann mindestens eine halbe Stunde ziehen, praktisch wird es aufgekocht wie ein Tee, damit die ganzen ätherischen Öle freikommen. Wir geben dann noch ein bisschen Salz zu, Honig und man bleibt 20 Minuten in der Wanne, 20 Minuten dann zum Nachruhen auf dem Heubett. Und das Bad hat die Wirkung, dass es sehr durchblutungsfördernd wirkt und auch ganz stark entschlackend.
Ideal für eine Frühjahrskur in Bad Schörgau. Heute ein Hoteljuwel, einst ein altes Bauernbad, sagt Seniorchefin Rosi Wenter.
Bad Schörgau ist seit dem 16. Jahrhundert erwähnt. Es ist eines der 130 historischen Bauernbäder Tirols, die hauseigenes Quellwasser haben und wo die Leute einfach schon sehr früh immer zum Baden gekommen sind, aber auch immer auch das Kulinarische und eben das Wohltuende zu erleben.
Ein Aufenthalt im Hotel Bad Schörgau ist eine wahre Wohltat. Tradition und Zeitgeist gehen hier eine faszinierende Symbiose ein, auch in der Küche. Vor einem Jahrzehnt begann Junior und Küchenchef Gregor Wenter mit der Sarner Latsche zu experimentieren. Anfangs eine Schnapsidee.
Und dann war es am Anfang so, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Also nicht gut funktioniert hat. Die Leute haben es aber trotzdem irgendwie gegessen. Also es war bitter, es war säuerlich, es war zu waldig, zu intensiv. Also man hat den Leuten da schon was zugemutet.
Es hat gedauert, bis das Latschen-Know-how verfeinert war. Egon Heiß, der Spitzenkoch, ist gebürtiger Sarner. Bei der Latsche kommt es vor allem auf die Dosierung an.
Zu viel schmeckt einfach nicht. Und wir haben jetzt auch eine Holunder-Latschen-Granita hergestellt, wo wir noch ein bisschen am Rezept feilen, einfach um die Latsche nicht allzu viel übertönen zu lassen.
Scheinbar simpel, aber dennoch ein kulinarisches Kunstwerk ist die wunderbar grüne Latschenbutter. Ein Genuss auch auf frischem Bauernbrot.
Ich habe sehr viele Techniken kennengelernt und anhand dieser Techniken haben wir es geschafft, diese Latschenbutter herzustellen, was ja nicht ganz einfach war, weil die Nadeln relativ kompakt sind und harzig sind. Hier ist es einfach so, dass man ein Teil der Latschenkiefern mit etwas Petersilie für die Farbe. Wir verwenden auch Pinienkerne, die etwas Nussiges beitragen. Wird es im Backo-Jet mehrmals gefroren und dann einfach mehrere Male passiert. Das ist 2 bis 3 Tage Arbeit, um so ein fertiges Stück Latschenbutter herzustellen.
Basis auch für das köstliche Latschenrisotto mit Lardo.
Zum Beispiel das Latschenrisotto, das wir machen, hatten wir früher mal mit einem Krähenschaum auf Kaffeepulver. Da war zuerst eine ganze Frische im Gericht drin, danach geht es runter in den Wald und unten ist die Abrundung mit der Erde, was der Kaffee ist. Da muss man jetzt ganz was anderes dazu kombinieren, eher einen sehr komplexen Wein, der Säure hat, trotzdem fett ist und vielleicht ein bisschen Holz hat.
Gregor Wenter weiß natürlich auch, wann die beste Erntezeit für die Latschennadeln und Latschenzapfen ist.
Sonnenwende ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil es einfach ein bisschen Mystik reinbringt mit diesen ganzen Hexennächten und so weiter und so fort. Das ist spannend und es funktioniert auch fast immer wirklich um die Sonnenwende herum. Und die Zapfen verändern sich da für einen kurzen Zeitraum, also die ändern ihre Farbe. Es ist ja alles nachhaltige Beforstung von Wildwuchsgewächsen und es werden dann einfach Parzellen ausgewiesen, wo einfach nur gewisse Pflanzen rausgehackt werden. Das Spannende bei unseren Latschenkiefern ist, die wachsen auf saure Böden, das heißt, die haben ganz andere Inhaltsstoffe, ganz andere Komponenten, mediterrane Inhaltsstoffe. Man spricht von Limonenen und von Citronellolo, wobei das Ganze jetzt ein bisschen mondabhängig ist. Wir wissen ja, Richtung Vollmond zieht die Energie hinauf in die Zapfen und in die Spitzen, bei abnehmendem Mond hinunter in die Wurzeln und das muss man alles ein bisschen beachten, gell?
Nicht nur eine geführte Latschenwanderung ist ein unvergessliches Erlebnis, auch der Besuch des Bauernmarktes in Sarentein, dem Hauptort des Sarentals. Regionale Produkte in Hülle und Fülle, ein Schlaraffenland jeden Samstagvormittag für Einheimische wie Touristen.
Dass man frische Sachen hat, wo man weiß, wo es herkommt.
Ein bisschen außergewöhnliche Sachen so aus kleiner Produktion.
Ja, hauptsächlich die heimischen Produkte, also Gemüse, Käse, Joghurt, Brot, Kuchen, Krapfen, Kirchel. Ist eine feine Sache, ja.
Die Frische vom Bauer.
Von köstlichen Marmeladen über fettarmen Mezetspeck aus der Schweinekeule und den Sarner Henkel, ein spezielles Rindsgeselchtes, bis zum Rübenkraut reicht das Angebot. Nicht fehlen darf der Sarner Striezel.
Die Striezel, das ist ja so ein Bauernkost.
Das ist Roggenmehl und Hefe und Schnittlauchkampagne. Zuerst macht man das Hefele und den Teig, da muss man ziemlich fest und lang kneten. Und dann formt man die Striezel und backt sie heraus.
Sarner Striezel wird gegessen mit Speck drinnen oder Lach oder mit Erdäpfel drinnen. Viel auch zu Suppen statt Brot wird das dazu gegessen.
Würzig riecht es am Käsestand. Frischkäse mit Schnittlauch, Zitronen, Thymian und Oregano ist die eine Spezialität, der Sarner Weinkäse die andere.
Also einen Bergkäse, der ist eigentlich in einen Rotwein eingelegt. Der hat eine rote Rinde. Und ist geschmacklich auch sehr gut.
Auch Sirupfreunde kommen auf dem Bauernmarkt in Sarentein auf ihre Kosten.
Typisch für das Tal ist Himbeersirup, muss ich sagen. Da haben wir Johannisbeersirup, Stachelbeersirup und Holunder, Minzsirup, Melissensirup. Das machen wir alles eigentlich auf unserem Hof und kommt hier vom Tal.
Vom Tal kommt auch der berühmte Almrosenhonig. Romana Thaler ist die Sarner Bienenkönigin.
Ist sehr süß, helle Farbe. Ein bisschen so noch Zitrus eigentlich schmeckt es, aber hat, wie gesagt, nicht ein kräftiges Aroma, sondern ganz was Mildes ist ein Alpenrosenhonig, wenn er rein ist.
Legendär ist die Alpenrosenblüte im Sarental. Je nach Witterung verwandeln sich ab Mitte Juni die Berghänge in leuchtend rote Teppiche. Zum Beispiel oben am Auener Joch. Einfach sagenhaft, weiß Gisela Schneider.
Früher waren dort alles schöne, satte Wiesen mit reichen Bauern, die so viel Geld hatten, dass sie mit den Butterknollen Kegel gespielt haben. Und dann sind die Ärmeren gekommen und haben die Bauern um ein bisschen Butter gebettelt. Dann waren die so im Übermut und haben gesagt, nein, also sie geben ihnen jetzt kein Butter. Und dann haben die oben die ganzen Wiesen verwunschen und dann sind da die Alpenrosen gewachsen.
Besonders schön ist die Alpenrosenblüte auch am Missensteiner Jöchel sowie rund um den Kratzberger See und die Duralm.
Ja, schaut schon wirklich sehr schön aus. Überhaupt, wenn dann die Sonne drauf scheint, dann leuchtet das wirklich. Also man hat wirklich das Gefühl, ein roter Berg oder so. Es gibt da oben sogar eine einzelne, die weiß blüht. Und das ist etwas ganz Besonderes.
Hedwig Kröss bewirtschaftet die kleine, urige Duralm. Es gibt einen paradiesischen Kräutergarten, viele glückliche Almhühner, aber keinen Strom.
Es ist ein ganz anderes Leben, aber auch schwieriger, weil man alles mit Hand machen muss. Wir machen relativ viel Torten und so. Alles muss mit Hand gemacht werden. Ich bin mit meiner Familie da auf der Duralm und dann fällt Fernseh weg, Computer weg. Wir haben viel mehr Zeit zum Spielen und so und für die Familie ist das wunderbar.
Wunderbar ist auch der Blick zum knapp 2800 Meter hohen Hirzer, dem höchsten Berg der Saantaler Alpen. Köstlich munden die Brennnesselknödel, die frischen Mohnkrapfen und der sonnengereifte Melissensaft. An der Duralm endet auch der Sagenwanderweg, den Grundschüler aus Aberstückel gestaltet haben. Thema sind die Nörgelen.
Die Geister, ne? Die Waldgeister. Ne?
Ja.
Ja, die sind die Guten. Die helfen den Leuten.
Die Mütze. Und da haben sie ein Gesicht, lange Nase.
Das sind die ganzen verschiedenen Stationen, kann man auch den Kindern was vorlesen. Und sie horchen dann ganz gespannt zu.
Das ist sehr interessant gemacht, auch für uns Erwachsene.
An jeder Station ist eine Geschichte, eine Sage beschrieben. Am besten haben uns die Nörgelen gefallen.
Die Nörgelen, was wir gelesen haben, sind so kleine Wesen, die ihren Schabernack treiben und Leute tratzen. Und wahrscheinlich kommt auch das Wort Nörgeln her. Das sind wie so kleine Zwerge mit Zipfelmütze aus Filz, die untertags schlafen und nur abends aktiv sein.
Nörgelen, Stornene Mandel, Latschen und Alpenrosen, das Saarental ist reich an Natur, aber auch Kulturschätzen. Ein eigenes Thema wäre das Saarner Gschick, das Kunsthandwerk. Noch immer wird hier die Federkielstickerei gepflegt, sagt Gregor Wenter.
Es werden die Pfauenfedern natürlich verwendet. Es ist eine sehr mühselige Arbeit. Der Gürtel, den wir die Fatsch nennen, nicht der sehr, sehr wertvoll ist und sehr schön gemacht wird. Aber auch die Kraxen, die wirklich sehr, sehr schön bestickt werden. Und auch bei den Schuhen, wo sehr viel Federkielstickerei ist. Und wenn man bei uns hier irgendwas bestellt, dann wartet man 1,5 Jahre, weil die so ausgebucht sind mit allen. Also es funktioniert wirklich.
Alpines Brauchtum ist hier noch lebendig. Und trotzdem gibt es im Saarental nur noch einen, der das Saarner Messer schnitzt.
Das ist ganz ein besonderes Besteck. Das gibt es mit Horngriff oder mit Holzgriff. Und bei der Klinge oben werden richtig schöne Muster eingeritzt. Und das Besondere an diesen Messern ist eigentlich die 9 Kreuze und die 9 Halbmonde. Das hat ein bisschen mit Mystik zu tun. Wenn man in Tracht geht, hat man dieses Besteck im Sack. Das heißt, die Bauern sind am Sonntag in die Kirche gegangen, jeder hatte dieses Besteck im Sack und wenn danach gegessen wurde, hat jeder natürlich mit seinem Besteck gegessen. Und heutzutage nehmen sie es als Schmuckstück mit. Und früher sind die Bauern immer, wenn ein Gewitter aufgezogen ist, mit diesen Messern, mit den 3 Kreuzen, mit den 3 Halbmonden, in die Wiese reingegangen und haben sich mit den Rücken zum Kreuz, mit dem Gesicht zum Gewitter hingestellt und haben das Messer in die Wiese geworfen und haben es dort liegen gelassen, bis das Gewitter vorbeigezogen ist. Das war einfach so ein mystischer Gedanke, dass das Messer die Wiese schützt.
Wetterzauber und Esoterik, empirisches Wissen und Innovation im Saarental hat alles seinen Platz. Das charismatische Tal zwischen Sterzing und Bozen auf der klimatisch begünstigten Südseite des Alpenhauptkamms ist sicher keine ganz heile Welt, aber vielleicht eines der letzten inneralpinen Paradiese.